Jesus, ja, wer kann dich begreifen? Du bist so groß, so unfassbar voller Liebe. Und Herr, verstehen und begreifen können wir wirklich alles nicht. Aber ich danke dir für das Wunderbare, dass wir dich erleben können. Dass wir erleben können, wie du uns frei machst, dass du uns Sinn im Leben gibst. Dass du uns erleben lässt, dass du hinter uns stehst, uns trägst, uns hilfst, unsere Lehre ausfüllst. Und ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, um jeden Einzelnen auch zu begegnen, Jesus, um zu uns zu reden, um uns deine Wege zu zeigen, deine Größe und deine Herrschaft zu offenbaren. Das, was wir manchmal mit unseren Augen nicht sehen, Herr, aber wir dürfen wissen in unserem Herzen, du bist der, der auf dem Thron sitzt und du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid hier im Haus der Hoffnung und schön auch für alle, die im Livestream sind. Es ist mir eine besondere Freude, einen Pastorenfreund heute Morgen in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Wolfgang Hutter, lasst uns ihn mal ganz herzlich begrüßen mit einem Applaus. Und Wolfgang, also wir kennen uns schon viele Jahre, wir treffen uns auch immer wieder alle paar Wochen in unserer Pastorenrunde vom Alb-Donau-Region. An der ist mir wirklich ein liebgewonnener Freund und Pastorenkollege. Der Pastor in der Ekklesia Laupheim ist und gleichzeitig noch auch einen sehr relevanten Dienst macht in der Freien Evangelischen Schule in Ulm, ist er noch Schulleiter und bringt die Schule voran. Und also wer Kinder hat und sie nach Ulm bringen will, der kann sie nachher an Wolfgang wenden. Und draußen gibt es auch Flyer, wen das interessiert. Ansonsten kommen wir heute zu einem spannenden Thema. Also ist ein bisschen spät, dafür möchte ich mich auch ein bisschen entschuldigen. Hätten wir eigentlich auch schon vor ein paar Monaten machen sollen. Aber ich finde, es ist immer noch relevant. Und gerade kocht ja wieder alles hoch. Heute Morgen geht es um das Thema Israel. Wem gehört überhaupt das Heilige Land? Und Wolfgang wird uns so ein paar Einblicke so in seine Erkenntnisse da geben und was er alles so recherchiert und entdeckt hat. Also nochmal einen Applaus für Wolfgang.
Ja, Jürgen, danke für die Einladung. Dieses Thema war logischerweise überall in den Medien. Und wir haben uns in Laupheim gefragt, ob wir zu diesem Thema irgendwas machen sollen. Und wir haben gedacht, wir machen da einen kleinen Abend. Wir hatten keine große Technik da. Unsere Kameras sind mitgelaufen und ich habe gedacht, komm, wir stellen das in YouTube. Und inzwischen hat das Video über 170.000 Aufrufe und viele Kommentare und also das geht auch nicht spurlos an mir vorüber. Ich habe mir die Kommentare auch angeschaut und habe versucht, die auch zu berücksichtigen und manche waren wie üblich weniger hilfreich, manche waren auch ganz interessant. So, heute Morgen gibt es keine normale Predigt. Wer hierher gekommen ist und gedacht hat, er kriegt irgendeine erbauliche Predigt, ich entschuldige mich jetzt schon, ihr dürft nachher zu Jürgen gehen. Er hat es im Voraus gewusst, ich habe gesagt, das ist eigentlich kein Sonntagmorgen-Thema, aber ihm war das wichtig und das ist auch okay so. Ich möchte aber auch keinen geschichtlichen Vortrag halten. Manche der Kommentare waren zum Beispiel, das ist unwissenschaftlich, wenn man die Bibel zitiert. Und wir sind in einem Gottesdienst hier und bei uns waren wir in einem gottesdienstlichen Rahmen. So, es ist kein geschichtlicher Vortrag, das sehe ich durchaus auch ein. Und es ist keine normale Predigt und wenn Geschichte langweilt, ich hoffe, dass ich das irgendwie ein bisschen interessant machen kann heute Morgen. Aber ihr seht hier ein bisschen was von dem, was euch erwartet. Ich werde versuchen, die Geschichte euch ein bisschen nahe zu bringen. Mir ist es wichtig, weil ich den Eindruck habe, dass viele Leute in unserer Zeit den Eindruck haben, dass die Geschichte Israels 1948 anfängt. Dem ist nicht so. Manche haben gesagt, warum fängst du mit Abraham an? Man könnte ja noch früher anfangen. Das ist richtig. Aber über die Zeit vorher ist irgendwie auch schwierig, gesicherte Informationen zu bekommen. Und ihr werdet hoffentlich auch verstehen, warum ich mit Abraham anfange. Was viele Leute nicht wissen, ist, was der Koran über das Heilige Land sagt. Das wird man auch ganz kurz beleuchten. Meine Frau hat schon gesagt, was hat das in der christlichen Predigt zu tun? Aber ich finde es wichtig, dass wir das wissen. Und wir werden auch ein bisschen Politik machen. Wir werden uns ein bisschen was anschauen, was die beiden führenden Organisationen der Palästinenser heute zu diesem Thema sagen. Und ja, wir werden uns auch noch anschauen, was die Bibel sagt. Gut, also erstmal einen geschichtlichen Überblick. Und wie ich schon angekündigt habe, ich fange mit Abraham an. Abraham hat ungefähr um das Jahr 2000 vor Christus herum eine Verheißung Gottes erhalten. Und die heißt: An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund. Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom Euphrat. Und den Euphrat, den kennen wir vielleicht, den Euphrat kennen wir vielleicht, das ist ein Strom im Zweistromland im Nahen Osten. Ägypten kennen wir auch und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Hier haben wir das Land Israel auf der linken Seite, dieser blaue Streifen. Hier hinten haben wir den Euphrat. Okay, man sieht es nicht so wirklich gut, das ist der Nachteil von der LED-Wand. Aber gut. Und Abraham ist in dieses Land gekommen und Gott hat ihm gesagt, dass ihm das gehören wird, eben von der Grenze nach Ägypten bis zum Euphrat und seinen Nachkommen. An der Stelle vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung. Abraham hatte mehr als einen Sohn. Ich hoffe, dass das alle unsere Bibelkundler wissen. Er hatte nicht nur Isaak, er hatte auch Ismael. Und insofern könnte man ja auch mal drüber nachdenken, ob Ismael nicht auch ein Nachkomme Abrahams war. Einfach so als kurzer Gedanke zwischendurch. Wir schauen uns das jetzt noch weiter an. Ich habe euch hier eine Karte mitgebracht, wo, ihr werdet diese Karte noch öfter sehen, wo in Rot die Grenzen, in Anführungszeichen die Waffenstillstandslinien von 1967 eingetragen sind. Und hier habe ich euch mal die Siedlungsgebiete der 12 Stämme eingetragen. Manche von euch kennen die, vielleicht mit Namen oder so, habt ihr schon mal gehört. Das sind die Kinder Israels sozusagen, die 12 Stämme, wo die so gesiedelt haben. Und ihr seht zwei davon, nämlich Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die haben auf der Ostseite des Jordans gesiedelt. Das heißt, dass ein Teil des Gebietes, was die 12 Stämme eingenommen haben, auch im heutigen Jordanien liegt. So, dann kommt die Zeit der Könige. Ich möchte es relativ zügig machen. Ah ja, ich hätte doch die Fonts mit einbinden sollen. Alles gut. Der erste König Saul ungefähr um das Jahr 1020 ist der erste König von Israel und nur drei Könige haben über das ganze Land Israel geherrscht. Das waren Saul, David und Salomo. Und ihr seht, die Zeit haben wir hier ungefähr von 1050 vor Christus bis ungefähr, jetzt einmal 950 vor Christus, sind ungefähr 100 Jahre. Das ist nicht so furchtbar viel. In dieser Zeit war Israel eine Einheit, ein Königreich. Dann gab es, also ich zeige hier noch ganz kurz die Ausdehnung von Salomos Königreich. Das ist so dieser dunkelgraue Bereich, war sein Kerngebiet. Das etwas hellere Gebiet war ein Gebiet, in dem er auch noch Einfluss hatte. Und manche Leute gehen auch davon aus, dass er auch bis in die Nähe von Aleppo, bis an den Euphrat sein Reich irgendwann mal ausgedehnt hatte. Das ist nicht so hundertprozentig sicher. Genau, und dann wurde das Königreich geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Im Nordreich, wissen wir vielleicht, da haben relativ schlechte Könige regiert und im Südreich gab es einen Wechsel von guten und weniger guten Königen. Aber Gott hat seinem Volk angedroht, wenn sie sich nicht an seine Gebote halten, dann wird er sie aus diesem Land wieder vertreiben. Und wer Gott kennt, der weiß, dass Gott seine Verheißungen auch wahrmacht. gute und weniger gute. Und so gab es 722 die erste Vertreibung, nämlich das Nordreich, wo es eben nur Götzendienst gab, von Anfang an ist aus ihrem Land vertrieben worden und im Prinzip ist vernichtet worden. 587 war die Geduld Gottes mit dem Südreich, mit Juda auch zu Ende und er hat sie deportieren lassen nach Babylon. Die meisten Juden haben das Land verlassen müssen, ein paar wenige haben dort gelebt. Dann sind sie irgendwann wieder zurückgekommen, allerdings nicht mehr unter eigener Herrschaft. Ihr kennt die Geschichte von Nehemia, von Esra. Sie waren kein eigenständiger Staat mehr, sondern sie haben unter Fremdherrschaft gelebt. Also ab 587 waren es die Babylonier. Ich gehe das nur ganz zügig durch. Ich denke, den meisten von uns sagt das eh nicht so furchtbar viel und ist auch nicht so hundertprozentig relevant. Dann kamen die Perser, dann kamen die Griechen, dann kamen die Ptolemäer, also die Ägypter, dann kamen die Seleukiden, die Syrer, dann kamen die Makkabäer. Das ist nun vielleicht manchen, die eine katholische Bibel haben, eher noch bekannt, weil es da ein paar Bücher dazu gibt. Und dann ab 142 waren die Hasmonäer. Das waren so Vasallenkönige. Ich habe da selbstständig dahinter geschrieben. Die Selbstständigkeit war, sagen wir mal so, begrenzt. Und dann kamen 63 vor Christus die Römer. Und das ist nun wieder was, womit wir ein bisschen mehr anfangen können, weil wir die Römer aus dem Evangelium wieder kennen. Und die Römer, die haben nun das Land etwas anders eingeteilt. Da gab es Galiläa, Samaria, Judäa, Idumäa, Nabatäa, Perea, Decapolis. Wir kennen diese Begriffe aus den Evangelien zum Teil. Und da seht ihr, so haben die Römer das eingeteilt als ihre Verwaltungsbezirke. Die Herrschaft Roms über diesen Landstrich war nicht so furchtbar lang. Von 63 vor Christus bis 70 nach Christus, das sind ungefähr 130 Jahre, da haben die Juden unter römischer Herrschaft gelebt. 70 nach Christus, ist vielleicht manche von euch bekannt, wurde der Tempel dann zerstört. Jesus hat diese Androhung gemacht, wo er gesagt hat, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und das wurde dadurch realisiert, dass es ein Feuer gab und das Gold, was oben am Tempel angebracht war, lief in die Ritzen zwischen die Steine. Und um an dieses Gold zu kommen, wurden dann die Steine wirklich auseinandergebrochen. Und wenn du heute da hinkommst, dann siehst du im Prinzip nur noch dieses Plateau. Die Westmauer, die man heute sieht, ist eigentlich nicht der Tempel, sondern ist nur das Plateau, was man errichtet hat, um eine ebene Fläche zu bekommen und den Tempel draufzustellen. Die Juden haben aber noch im Land gelebt, eine Zeit lang, bis 132, bis 135 nach Christus. Dann gab es den sogenannten Bar Kochba-Aufstand. Die Juden wollten das Joch der Römer wieder abschütteln und dann wurden sie endgültig deportiert. Und das ist das, was Gott seinem Volk angedroht hat. Er hat gesagt, ich will euch in die vier Himmelsrichtungen zerstreuen, unter alle Völker. Und die Römer haben das sehr, sehr gründlich gemacht. Wer die Römer ein bisschen kennt, der weiß, dass die bei dem, was sie gemacht haben, durchaus keine halben Sachen gemacht haben. Und sie haben die Erinnerung an dieses Judäa, wie es denn eben auch unter römischer Herrschaft hieß, ausgetilgt. Und sie haben dem Land einen neuen Namen gegeben, der bis heute Bestand hat. Sie haben das Land Palästina genannt. Benannt nach den Philistern, wobei die Philister nicht die heutigen Palästinenser sind. Das ist noch ein bisschen so eine kleine Verwirrung, die da herrscht. Aber den Namen Palästina, den haben die Römer erfunden. Und zwar, um die Erinnerung an die Juden auszutilgen. So, jetzt kommen wir zum Jahr 313 nach Christus. Da ist das Römische Reich in dieser Ecke der Welt auseinandergefallen. Die Byzantiner, Ostrom, hat dann über diesen Streifen Land geherrscht. So, und jetzt kommt die islamische Herrschaft. Und was mir wichtig ist, was wir auch da mal verstehen, 632 ist Mohammed bereits gestorben. Erst 636 haben die Araber Jerusalem erobert. Die Araber, über die Mohammed geherrscht hat und die seine Nachfolger dann eben auch Jerusalem erobert haben, die kamen aus dem heutigen Saudi-Arabien, aus der Ecke. Und Genau, die Eroberung war 636. Dann wurde der Felsendom gebaut. Den kennen sicher auch noch manche. Manche sagen heute, das ist das Wahrzeichen von Jerusalem. Stimmt auch irgendwo, ist die offensichtlichste Sehenswürdigkeit hier auf dem Tempelberg, die man da sehen kann. 687 ungefähr. Dann wurde Jerusalem wieder erobert von den Seldschuken. Wem euch was sagt, 1099 kamen dann die Kreuzritter wieder, haben das zurückerobert. Dann kamen die Mamluken. Das sagt den meisten von uns vielleicht gar nichts. Ich wollte euch einfach diesen ständigen Wechsel mal zeigen, um uns ein bisschen ein Verständnis dafür zu geben, dass es nicht irgendwie ein Volk oder ein Staat gab, der über dieses Stück Land längere Zeit geherrscht hat. Es hat ständig gewechselt. Die Mamluken waren schon zum größten Teil muslimisch, aber man forscht momentan noch ein bisschen darüber, was das genau für Leute waren. Es war auch nicht wirklich ein Volk, es waren so freigelassene Sklaven, die im Osmanischen Reich, was eben zu dieser Zeit über diesen Landstrich geherrscht hat, dort ihre Herrschaft hatten. Und dann schließlich 1517 hat das Osmanische Reich die Herrschaft dort übernommen. Das Osmanische Reich ist der Vorläufer der heutigen Türkei. Keine Araber. So, und jetzt beginnen wir mit der etwas moderneren Geschichte. Aber bevor wir das tun, ist mir wichtig, eins festzuhalten. Ich habe ja geschrieben, das Land wird zur Wüste. Das lag nicht an den Muslimen, die dort gelebt haben. Das lag hauptsächlich an den Römern. Die Römer haben dieses Land ausgebeutet, haben das Holz abgeholzt, haben die Vegetation im Prinzip vernichtet. Wir wissen heute mehr oder weniger, wie das ökologisch funktioniert. Und die Römer waren eben mitverantwortlich dafür, dass das Land, in dem Milch und Honig fließt, so wie es in der Bibel mal heißt, eben ausgetrocknet ist. Und in dieser ganzen Zeit von den Römern, im Prinzip bis ins 20. Jahrhundert, ist das Land eigentlich eine Wüste gewesen. Wenn ihr Reiseberichte aus dieser Zeit lest, dann stellt ihr fest, dass die Leute gesagt haben, also das ist ein Landstrich, für den sich niemand interessiert. Wir werden nachher noch ein bisschen über die Bevölkerung was sehen. Genau, und jetzt kommt der Teil, wo das Land wieder stärker bevölkert wird. Und der Mann, der dafür unter anderem mitverantwortlich war, war Theodor Herzl. Theodor Herzl ist ein, wenn du willst, Österreicher. Er ist in Ungarn geboren, in Österreich-Ungarn. Er ist 1904 in Niederösterreich gestorben. Und dieser Theodor Herzl, der hat den Zionismus gegründet. Und er hat gesagt, die Juden sind über die ganze Welt verstreut. Wir müssen die Juden wieder sammeln und wir müssen irgendwo einen Platz haben, wo die Juden wieder als Volk zusammenleben können. Und für uns ist heute klar, es ist natürlich Israel. Für die Leute damals war das gar nicht klar. Da gab es Pläne, nach Uganda zu gehen. Da gab es verschiedenste Möglichkeiten, wo man sich überlegt hat, wo man diesen Judenstaat denn gründen könnte. Ich habe hier noch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist ein Auswandererschiff aus dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist Rishon LeZion, eine der ersten Siedlungen, die 1882 in Israel gegründet wurde. Und hier ein Bild vom Zionistenkongress in Basel. Das war so die Zeit, wo die Juden gesagt haben, wir müssen irgendwo uns wieder niederlassen. Und natürlich war einer der Punkte, wo sie gesagt haben, da würden wir gerne hingehen, war natürlich Palästina. Manche sind dorthin ausgewandert, die zionistische Bewegung hat es auch unterstützt, aber das war da wurde kein Staat gegründet, sondern es waren einzelne Siedler, die dorthin gegangen sind. Und jetzt kommen wir zu einem, in meinen Augen, ganz, ganz zentralen Punkt in dieser ganzen Geschichte. Jetzt kommen nämlich die Engländer ins Spiel. 1917, habe ich vorher gesagt, ist das Osmanische Reich abgelöst worden. Es war die Zeit des Ersten Weltkriegs. Die Franzosen und die Engländer haben in diesem Teil der Welt miteinander gekämpft, haben die Osmanen besiegt und sie haben natürlich Verbündete gesucht. Und da haben sie unter anderem die Araber ins Visier genommen und haben gesagt, wir hätten gerne, dass ihr uns helft gegen die Osmanen. Also die Osmanen, die bisher darüber geherrscht haben, die auch Muslime waren, gegen die Araber, die hauptsächlich auf der arabischen Halbinsel unter den Osmanen gelebt haben. Sie haben gesagt, passt mal auf, ihr helft uns. Und dann werden wir dafür sorgen, dass ihr hier einen unabhängigen arabischen Staat machen könnt. Und der Mann, der das verhandelt hat, war ein gewisser Sir Henry McMahon. Er war britischer Hochkommissar in Ägypten. Und er hat Folgendes geschrieben. Und jetzt wird es ein bisschen sehr, sehr, sehr historisch, aber ich finde es total wichtig, dass wir verstehen, wo in meinen Augen die Grundlagen für den heutigen Konflikt mitliegen. So, das ist ein Brief, den McMahon an den Hussein bin Ali, den Scherifen von Mekka, geschrieben hat. Und weil ich weiß, dass manche von euch nicht so gut in Englisch sind, habe ich den in Deutsch mitgebracht. Da heißt es hier: Vorbehaltlich der obigen Änderungen ist Großbritannien bereit, die Unabhängigkeit der Araber in allen vom Scherif von Mekka geforderten Regionen anzuerkennen und zu unterstützen. Und da ist nun von Änderungen interessant, die oben genannten Änderungen. Und das ist auch wichtig, das wird nachher nochmal interessant werden. Es geht um den Distrikt von Mersina. Das liegt, ihr seht die gelben Punkte jetzt jeweils links auf der Karte. Ich hoffe, dass ihr das einigermaßen verfolgen könnt. Von Alexandretta, von Damaskus, von Hama, Homs und Aleppo. Und ihr seht, diese gelben Punkte hier, die liegen alle oben im heutigen Libanon, in Syrien und in der Südtürkei. So, es gibt also so einen roten Bereich, wo sie gesagt haben, also diese, da leben nicht nur Araber, deswegen schließen wir diese Gebiete von dieser Zusage aus, um dort einen arabischen Staat zu machen, aber den Rest hier, das ganze grüne Gebiet, was wir vorher auf der Karte gesehen haben, da könnt ihr nachher einen arabischen Staat gründen. Dann gab es noch einen Engländer, das war der Lord Balfour. Der war Außenminister des Vereinigten Königreichs und der hat nun auf der anderen Seite mit den Juden und mit den Zionisten verhandelt, um die auch dazu zu bringen, auf Seiten der Briten mitzukämpfen. Und der hat an den Lord Rothschild, also manche kennen die Rothschilds vielleicht, geschrieben als Vertreter eben der Zionisten: Seiner Majestät Regierung betrachtet die Schaffung einer nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische Volk mit Wohlwollen und wird die größten Anstrengungen machen, um die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern. Also die Briten haben mit den Arabern verhandelt und sie haben mit den Juden verhandelt und haben beiden Versprechungen gemacht. Die Juden und die Araber haben miteinander verhandelt. Das ist auch was, was viele von uns nicht wissen. Da gab es ein Abkommen zwischen dem Emir Faisal und einem Herrn Weizmann von jüdischer Seite. Und die haben im Rahmen der Friedenskonferenz von 1919 in Paris miteinander was ausgehandelt. Die Araber und die Juden waren sich einig, was sie mit diesem Land machen wollen. So, sie haben gesprochen von einer engstmöglichen Zusammenarbeit in der Entwicklung des arabischen Staates und Palästinas. Also sie haben getrennt zwischen Palästina und dem arabischen Staat. Bei der Errichtung Palästinas sollen alle Maßnahmen ergriffen werden, die zu den weitestgehenden Garantien führen, um die Balfour-Deklaration umzusetzen. Auch darüber waren sich die Juden und die Araber einig. Und dann schließlich: Alle nötigen Mittel sollen ergriffen werden, um die Einwanderung von Juden nach Palästina in großem Maßstab zu ermutigen und anzureizen. Das ist was, worüber sich die Juden und die Araber zu diesem Zeitpunkt geeinigt haben. Jedenfalls zwei von denen. Und dann kam die Friedenskonferenz von Paris und dann hat ein Vorläufer der heutigen UNO, das sogenannte Völkerbund, hat dieses Stück Land, um das es hier ging, Palästina, den Briten als Mandat gegeben, haben gesagt, passt mal auf, ihr seid hier in der Gegend jetzt die herrschende Macht. Ihr sorgt dafür, dass in diesem Mandatsgebiet, und das habe ich euch hier eingezeichnet, das ist das Gebiet, von dem wir jetzt hier reden, dass es dort eben friedlich zugeht und dass ihr das in einer bestimmten Weise entwickelt. Und was in diesem Mandat, jetzt sage ich mal der UNO, damals hieß es noch nicht UNO, drin stand, ist Folgendes. Also, dass Großbritannien, die werden nicht als Großbritannien bezeichnet in diesem Dokument, sondern als der Mandatar, ist im Prinzip egal. Also Großbritannien ist für die Umsetzung der Deklaration, nämlich der Balfour-Deklaration, zugunsten der Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina verantwortlich. Stand im, jetzt sage ich mal, in, heute würde man sagen, ein UNO-Beschluss, und die Engländer waren verantwortlich dafür, dass diese Balfour-Erklärung umgesetzt wird. In Anerkennung der historischen Verbindungen des jüdischen Volkes mit Palästina und der Grundlage für die Wiedererrichtung seiner nationalen Heimstätte in diesem Land. Das steht in der Präambel dieses Mandatstextes. Und dann gibt es noch zwei Zitate aus dem Artikel 6 und dem Artikel 5. Die Verwaltung Palästinas soll die jüdische Einwanderung unter geeigneten Bedingungen erleichtern und eine geschlossene Ansiedlung von Juden auf dem Lande fördern. Der Mandatar, also jetzt in dem Fall die Engländer, trägt die Verantwortung dafür zu sorgen, dass kein palästinensisches Gebiet an die Regierung einer fremden Macht abgetreten oder verpachtet oder in irgendeiner Weise unter ihre Kontrolle gestellt wird. Ihr erinnert euch noch, was Palästina war? Ich zeige das nochmal. Das war das Mandatsgebiet. Das war 1922. 1923 eines der ersten Dinge, die die Engländer gemacht haben. Sie haben den östlichen Teil, östlich des Jordans, abgetrennt und haben den Arabern gegeben und haben dort den neuen Staat Transjordanien gegründet. Heute Königreich Jordanien. Und hier oben seht ihr noch diesen dunkelgrauen Streifen, das sind die Golanhöhen, die später dann noch ganz wichtig waren als strategischer Punkt hier in dieser Gegend. Und das ist auch was, was ich euch bitte mitzunehmen, falls ihr das noch nie gehört habt. Wenn es immer darum geht, die Palästinenser brauchen einen eigenen Staat. Ich weiß, ich stehe mit dieser Meinung relativ allein da, aber in meiner Ansicht gibt es bereits einen palästinensischen Staat und der heißt Jordanien. Und ich möchte euch dazu auch noch was zeigen. Das ist die Flagge Jordaniens und das ist die Flagge Palästinas. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, mir fällt einfach auf, es gibt Dinge, die in der öffentlichen Wahrnehmung nicht wirklich zutage treten. Jetzt schauen wir uns noch an, wie das mit diesen Menschen waren, die dort gelebt haben und die zugewandert sind. Moment, das war wohl zu schnell. So, für diejenigen, die es nicht so mit Zahlen haben, ihr könnt auf der rechten Seite die Balken anschauen, ansonsten könnt ihr euch die Zahlen anschauen. 1690, das war lange, also da haben die Osmanen dort gelebt, da haben in dem ganzen Gebiet, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier nur westlich des Jordans gemeint ist, 219.000 Araber und 20.000 Juden gelebt. Und ihr seht hier unten, es gibt noch so einen kleinen weißen Teil, den habe ich nicht aufgeschrieben. Das heißt, der Anteil der jüdischen Bevölkerung im Land war 0,8%. 1800 ist die arabische Bevölkerung auf 246.000 gewachsen, 7.000 Juden, 2,5%. Dann kam die Einwanderungswelle der Zionisten. Die Araber waren inzwischen auf 432.000, dann waren 43.000 Juden und ihr seht, wie die Zahlen hochgehen. Und 1947, als die Sache mit der Unabhängigkeit Israels dann interessant wurde, da waren es inzwischen schon ein Drittel der Bevölkerung war jüdisch. Und das ist natürlich was, was nicht ohne Probleme abgegangen ist. Die Araber, die fanden das natürlich auch zum Teil nicht so lustig, dass die Juden da eingewandert sind. Wobei man sagen muss, dass zum größten Teil es eigentlich auch eine friedliche Koexistenz gab, aber man kann nicht verschweigen, dass es bereits zu diesem Zeitpunkt einfach Probleme gab. Wer für diese Probleme verantwortlich war, wir können jetzt natürlich als Israel-Freunde immer auf die Araber zeigen und sagen, das waren die Bösen. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, die Juden sind eingewandert. Ist so. Und dass Einwanderung nicht so ganz komplikationslos abgeht, glaube ich, das sehen wir zurzeit in Deutschland auch. So, Die Briten haben dann, weil sie ja eigentlich dafür sorgen sollten, dass die Juden dort eben siedeln durften, sind mit Gewalt auch gegen die Araber vorgegangen und die Juden haben sich gewehrt und es war eine ziemlich aufgeheizte Atmosphäre. Der Anführer der Araber war ein gewisser Mohammed Amin al-Husseini. Er war der Großmufti von Jerusalem, ein Freund, weiß ich nicht, aber einer, der jedenfalls auch mit Adolf Hitler zusammengearbeitet hat. Und er war ein Verwandter, Lehrer und Förderer von Yasser Arafat, den manche von uns vielleicht noch kennen, als Gründer der Fatah und der PLO. Und in den 30er Jahren, da haben die Briten dann sich überlegt, was machen wir jetzt? Irgendwie müssen wir müssen Ruhe schaffen zwischen den Juden und den Arabern. Und da haben sie Kommission eingesetzt, die sogenannte Peel-Kommission. Und die hat unter anderem mit den Juden und den Arabern verhandelt und dann haben sie Teilungspläne entwickelt. Man könnte das Land jetzt aufteilen. Das war einer dieser Pläne, der südliche Teil hauptsächlich arabisch, der nördliche Teil hauptsächlich jüdisch und das Gebiet um Jerusalem unter internationale Verwaltung. Dann gab es einen zweiten Plan, da seht ihr, dass oben nochmal ein internationales Gebiet dazukommt und dann schließlich noch einen dritten Plan, wo ganz, ganz viel international ist und die jüdischen und arabischen Gebiete relativ klein sind. Und dann haben sich die Briten selber nicht an die Peel-Kommission gehalten, die sie selber eingesetzt hatten, sondern sie haben ein sogenanntes Weißbuch veröffentlicht, 1939. Und das muss man sich jetzt schon ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was sie dort geschrieben haben. Dieses Versprechen, da geht es um das Versprechen, was wir vorher gelesen haben von McMahon an Hussein, wurde unter dem Vorbehalt gemacht, der in diesem Brief genannt wird, nämlich dem Ausschluss einiger Gebiete aus dessen Umfang, darunter die Teile Syriens, die westlich des Distrikts von Damaskus liegen. Ich habe euch die Karte hier nochmal eingeblendet. Das waren die roten Gebiete, die wir uns vorher angeschaut haben. Jetzt geht es hier weiter. Dieser Vorbehalt umfasste in den Augen seiner Majestät immer das Wilayet Beirut und das unabhängige Sanjak Jerusalem. Ganz Palästina westlich des Jordans war damit von Sir Henry McMahons Versprechen ausgeschlossen. Also das ist das, was hier quasi in lila eingezeichnet ist in dieser Karte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Vertrag geschrieben habt oder unterzeichnet habt. Da gibt es meistens unten noch so eine Klausel. Da heißt es, mündliche Nebenabreden sind nicht wirksam. Jetzt können die Engländer nicht schon sagen, ja, wir haben das immer so gesehen. In dem Schriftstück stand es nicht drin. Das hat natürlich den Arabern nicht so gut gefallen. Aber sie haben auch noch was zu den Juden geschrieben. Die Regierung seiner Majestät verkündet jetzt unzweideutig, dass es nicht ihre Politik ist, aus Palästina einen jüdischen Staat werden zu lassen. Wir erinnern uns, dass es nicht ganz mit dem Text des Mandats des Völkerbundes zusammenpasst, wo das ausdrücklich drin stand. Ja, könnte man vielleicht machen, aber es geht ja noch weiter. Die jüdische Einwanderung wird in den nächsten 5 Jahren so geregelt, dass die Zahl der jüdischen Einwanderer ungefähr ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Landes erreicht, vorausgesetzt, die wirtschaftliche Aufnahmefähigkeit des Landes erlaubt dies. Vom April dieses Jahres an werden innerhalb der nächsten 5 Jahre 75.000 Einwanderer zugelassen. Nach 5 Jahren wird keine jüdische Einwanderung mehr gestattet, es sei denn, die Araber Palästinas wären hierzu bereit. Also, die Engländer waren hier ein bisschen in der Bredouille. Sie haben auf der einen Seite die Araber besänftigen wollen, sie wollten auf der anderen Seite den Juden das geben, was ihnen eigentlich versprochen war. Und es war natürlich schwierig. Es hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. Und dann kam 1947. Die damals frisch gegründete UN hat einen Teilungsplan erarbeitet. Und ihr seht hier unten in diesem gelben Feld, wie diese Flächen und diese Bevölkerungen aufgeteilt waren. Man hat versucht, die Juden und die Araber so gut es ging zu trennen. Im arabischen Teil hat es auch relativ gut funktioniert. Im arabischen Teil, der hier vorgesehen war, da haben relativ viele Araber eben gelebt und relativ wenige Juden. Im jüdischen Teil seht ihr, dass die Verteilung ungefähr 50-50 ist. Und Jerusalem hätte unter internationale Verwaltung gestellt werden sollen. Dann wurde am 29.11.1947 die Teilung Palästinas von der UN beschlossen. Und ab diesem Tag gab es Kämpfe. Die Araber und die Juden haben angefangen oder weitergemacht mit ihren Kämpfen. Am 14.05.1948 hat das Völkerbundsmandat geendet und am selben Tag hat Israel seine Unabhängigkeit erklärt. Am 15. Mai, also am nächsten Tag, haben Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien, der Irak, Israel den Krieg erklärt und sind einmarschiert. Das ist da, wo für viele unserer Zeitgenossen die Geschichte Israels anfängt. Aber wir sehen jetzt, dass es eben auch eine Vorgeschichte hatte, dass sowohl die Juden als auch die Araber mit der Situation nicht zufrieden waren. So, Israel hat in dieser Auseinandersetzung menschlich gesehen keine großen Chancen gehabt, aber sie haben diesen Unabhängigkeitskrieg gewonnen und dann gab es diese Linien von 1949, was nach dem Unabhängigkeitskrieg die Grenzen waren. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, hier weiterzumachen. Was ich mich gefragt habe, ist, die Araber haben Gelände verloren von dem, was ihnen von der UNO zugesprochen war. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, warum wurde in diesen Grenzen kein Staat Palästina gegründet? Wäre ja möglich gewesen. So war es von der UNO ja vorgesehen. Stattdessen hat sich Jordanien, das Westjordanland, unter den Nagel gerissen und die Ägypter haben den Gazastreifen sich geholt, der jetzt eben auch ganz viel in der Presse ist. Und was ich daraus schließe, ist, dass das Interesse der Nachbarstaaten, die um Israel herum waren, das Interesse an einem palästinensischen Staat ziemlich gering war. Und dann sind natürlich Menschen geflüchtet. Wie es bei vielen kriegerischen Auseinandersetzungen ist, auch hier, zwischen 350.000 und 750.000 Arabern sind aus Israel in die arabischen Nachbarstaaten geflüchtet. Das ist, denke ich, vielen Menschen bekannt. Was weniger bekannt ist, ist, dass 850.000 Juden aus arabischen Staaten nach Israel geflohen sind. Also mir geht es jetzt nicht um die Zahlen an sich, es sind einfach viele Leute, viele Araber sind aus dem neu gegründeten israelischen Gebiet in die arabischen Gebiete geflohen und umgekehrt genauso. Was interessant ist, wie man mit diesen Flüchtlingen umgegangen ist. Israel hat diese Flüchtlinge integriert. Die meisten arabischen Staaten halten die Flüchtlinge bis heute in Lagern. Sie bekommen keine Staatsbürgerrechte, sie bekommen zum Teil noch nicht mal eine Arbeitsgenehmigung. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum es heute noch Flüchtlingslager gibt in diesen Ländern. Es gibt bis heute ein Hilfswerk der Vereinigten Nationen, UNRWA, was nur für die palästinensischen Flüchtlinge zuständig ist und wo international speziell für diese Flüchtlinge ein Recht gilt, was es für keine andere Flüchtlingsgruppe auf dieser Welt so gibt. Aber das wird den Rahmen jetzt hier sprengen. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dieses Flüchtlingsproblem ist ein großes Problem. Aber man könnte dieses Flüchtlingsproblem auch anders lösen, als es heute gemacht wird. So, die nächsten Konflikte, ich möchte jetzt diesen geschichtlichen Teil einfach auch schnell zum Abschluss bringen. Es gab die Suezkrise 1958, im Prinzip ähnlich wie heute. Jemand hat den Suezkanal gesperrt, heute ist die Straße von Tiran gesperrt. war damals schon ein großes Problem, nicht nur für Israel, aber auch für Israel. Die Engländer und die Franzosen haben mit Israel zusammen beschlossen, dass sie dort aktiv werden können, sind unterstützt worden und sie haben diese Krise beendet. Das nächste war 1967, der Sechstagekrieg. Der israelische Geheimdienst hat festgestellt, dass Ägypten, Jordanien und Syrien einen Angriff planen. Und sie sind diesem Angriff zuvorgekommen, haben innerhalb von 6 Tagen den Sinai erobert, das Westjordanland und den Golan. Und danach sahen die Grenzen so aus. Dann gab es den Yom Kippur-Krieg 1973. Ägypten und Syrien haben Israel angegriffen. Am Versöhnungsfest Yom Kippur. Und der Angriff wurde von Israel abgewehrt. Und dann gab es diese Zeit der Friedensverhandlungen. Manche von euch kennen vielleicht noch Camp David und Oslo und wie das alle hießen. 1982 hat Israel den Sinai an Ägypten zurückgegeben. Den Golan haben sie, wenn ich es richtig weiß, bis heute noch besetzt. Und das sind heute so die Grenzen von Israel, in Anführungszeichen. Ihr seht, da gibt es so einen Flickenteppich in dem mittleren Gebiet. Das sind die Palästinensergebiete, die kein zusammenhängendes Gebiet sind, sondern wo es einzelne Bereiche gibt mit unterschiedlichen Regelungen und Rechten. Und die Probleme, die es gibt, wir haben das jetzt schon zum Teil angesprochen, da geht es um die Grenzen. Welche Grenzen werden anerkannt? Die von 67, die von 48 oder welche auch immer. Dann der Status von Jerusalem. Die Juden sagen, das gehört uns. Die Muslime sagen, der gehört uns. Was ist mit den Flüchtlingen? Dürfen die Flüchtlinge zurück? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Dann gibt es Siedler in Israel, die... Also Siedler ist, ich weiß nicht, was ihr euch unter Siedler vorstellt, aber ein Teil der israelischen Siedler ist schon sehr, sehr aggressiv und auch sehr militant unterwegs. Und diese Siedler stellen auch ein Problem dar, sowohl für die Araber als auch für die Juden. Wie kann man die Sicherheit gewährleisten? Wir werden da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie geht man mit dem Wasser um? Ich habe vorher gesagt, dass das Land zur Wüste wurde. Wenn du heute nach Israel gehst, dann stellst du fest, es gibt sehr grüne Teile und es gibt sehr braune Teile. Also ich meine das jetzt nicht politisch, sondern von der Vegetation. Und die grünen Teile, die sind hauptsächlich dort zu finden, wo bewässert wird. Wo nicht bewässert wird, ist das Land heute noch relativ öde und da wächst kaum was. Und jetzt ist halt die Frage, wer hat Recht, über dieses Wasser zu verfügen? Und auch das ist ein großer Streitpunkt. Und der letzte Streitpunkt ist das Existenzrecht Israels. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, was es damit auf sich hat. Ich möchte uns jetzt ein bisschen ganz kurz nur, es ist hier keine politische Versammlung, aber es ist wichtig, um diesen Konflikt zu verstehen, zu sehen, was die Regierenden auf palästinensischer Seite für politische Motive haben oder für politische Agenten. Es gibt heute im palästinensischen Teil zwei im Übrigen rivalisierende Gruppen. Das eine ist die Fatah, die ist aus der PLO hervorgegangen, und das zweite ist die Hamas. Das ist die momentan so viel in den Schlagzeilen ist. Die Fatah führt die Autonomiebehörde im Westjordanland, also diesen Flickenteppich, den wir gerade gesehen haben, und die Hamas, die regiert im Gazastreifen. Entschuldigung. Ja. Und jetzt ist es wichtig zu sehen, was diese beiden Gruppen in ihren politischen Statements festgelegt haben. Und da habe ich euch was mitgebracht aus der sogenannten palästinensischen Nationalcharta von 1968. Und jetzt sagst du vielleicht auch, Wolfgang, das ist doch schon alt. Das wurde doch schon lang revidiert. Ich lade euch ein, geht heute auf die Seite der palästinensischen Vertretung in Deutschland und schaut mal nach den Dokumenten, die ihr dort findet. Und ihr findet diese Nationalcharta unverändert. Und ich lese euch ein paar Teile daraus vor. Artikel 2. Palästina ist innerhalb der Grenzen, die es zur Zeit des britischen Mandats hatte, eine unteilbare territoriale Einheit. Artikel 19. Die Teilung Palästinas im Jahr 1947 und die Schaffung des Staates Israels sind völlig illegal, denn sie standen im Gegensatz zum Willen des palästinensischen Volkes. Artikel 20. Die Balfour-Deklaration des Palästina-Mandats, das Palästina-Mandat und alles, was sich darauf stützt, werden für unrecht erachtet. Ansprüche der Juden auf historische und religiöse Bindungen mit Palästina stimmen nicht mit den geschichtlichen Tatsachen überein. Das Judentum ist eine Religion und nicht eine unabhängige Nationalität. Artikel 21. Das arabische palästinensische Volk, das durch die bewaffnete arabische Revolution seiner Existenz Ausdruck verleiht, lehnt alle Lösungen ab, die einen Ersatz für die vollkommene Befreiung Palästinas bilden. Artikel 7. Jeder Palästinenser muss auf den bewaffneten Kampf vorbereitet werden und bereit sein, Besitz und Leben zu opfern, um sein Vaterland wiederzugewinnen und dessen Befreiung herbeizuführen. Artikel 9. Der bewaffnete Kampf ist der einzige Weg zur Befreiung Palästinas. Und Artikel 15. Die Befreiung Palästinas ist vom arabischen Standpunkt aus nationale Pflicht. Ihr Ziel ist es, der zionistischen und imperialistischen Aggression gegen die arabische Heimat zu begegnen und den Zionismus in Palästina auszutilgen. Das ist die palästinensische Nationalkarte. Und ich habe euch das nochmal gezeigt. Das ist interessant hier. Die Nationalkarte, die sollte geändert werden. Man hat sich am 26.04.1996 gab es einen palästinensischen Kongress, den 21. Die Zahl merkt ihr euch mal ganz kurz. Und da hat man beschlossen, dass die Nationalcharta geändert wird, wo alle Artikel gestrichen werden sollten, die im Widerspruch zum Oslo-Abkommen stehen. Und das Zweite, was beschlossen wurde, war, dass eben ein Rechtsausschuss beauftragt wurde, der das machen soll. Diese Änderungen wurden aber bis heute niemals umgesetzt. Und ich zeige euch jetzt die Homepage, von der ich vorher gesprochen habe. Ihr seht hier unten die palästinensische Nationalkarte ganz unten. Und dann seht ihr die Beschlüsse des palästinensischen Nationalrats bis zur 20. Konferenz. Die 21. Konferenz ist nicht aufgeführt. Das heißt, dass bis heute noch der Standpunkt der Fatah, der PLO, ist, wie ihr es hier auf diesem Protestschild auch seht, from the river to the sea, also vom Jordan bis zum Meer. Das ist das, was nicht verhandelbar ist. Das muss palästinensisch sein. Vor diesem Hintergrund ist es für mich schwierig, mir vorzustellen, wie hier eine politische Lösung aussehen soll mit dieser Zwei-Staaten-Regelung, weil das mit der Fatah jedenfalls aus heutiger Sicht schwierig zu machen ist. Die Hamas, das habe ich jetzt rausgelassen, das könnt ihr gerne selber nachlesen, das sind alles öffentlich zugängliche Dokumente, die hat im Prinzip ähnliche Positionen und sagt eben auch, ganz Palästina muss befreit werden, kein Zentimeter breit von diesem Land kann unter israelischer Herrschaft sein. Aber jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, den ich euch vorher schon angekündigt habe, was eigentlich der Koran zu dem Thema sagt. Und das war für mich persönlich sehr, sehr erstaunlich. Ich zeige euch jetzt ein paar Suren, ein paar Verse aus verschiedenen Suren und möchte euch einfach bitten, so ein bisschen darauf zu achten, was da drin steht. Wie Mose zu seinem Volke sprach, O mein Volk, besinnt euch auf Allahs Huld gegen euch, betretet das heilige Land, das Allah für euch bestimmt hat, und kehrt nicht um, sodass ihr den Schaden habt. Hier ist von Mose und seinem Volk die Rede, also von Israel. Sure 5, Vers 21 und 22 sagt, betretet das heilige Land, das Allah für euch bestimmt hat. Sure 7, Vers 137. Wir gaben dem Volk, das unterdrückt worden war, hier geht es um die Juden, das könnt ihr selber nachlesen im Zusammenhang, zum Erbe die östlichen und die westlichen Gegenden des Landes, das wir gesegnet haben. Und das schönste Wort des Herrn erfüllte sich an den Kindern Israels dafür, dass sie standhaft waren. Und wir zerstörten, was Pharao und sein Volk geschaffen und erbaut hatten. So, im Koran steht hier, dass Allah das Land dem Volk Israel zum Erbe gegeben hat. Und was ich persönlich interessant finde, ist, dass hier von den östlichen und den westlichen Gegenden die Rede ist. Ich bin nicht ganz schlau geworden, was es ist. Ich habe auch keine Kommentare gefunden, die sich da einig gewesen wären. Aber man kann daraus theoretisch auch diese beiden Siedlungsgebiete, ich habe euch das vorher gezeigt, östlich und westlich des Jordans sehen. Aber wie gesagt, das ist auch unter den Gelehrten nicht ganz klar. Sure 10, Vers 93. Wir bereiteten fürwahr den Kindern Israels eine treffliche Wohnstatt und versorgten sie mit guten Dingen. Sure 17, Vers 104. Und nach ihm sprachen wir zu den Kindern Israels, wohnet in dem Lande, und wenn die Zeit der zweiten Verheißung kommt, dann werden wir euch hinzubringen als eine Schar gesammelt aus den verschiedenen Völkern. Also für mich war das sehr überraschend zu lesen, dass solche Aussagen im Koran drinstehen. Und ich habe mir dann überlegt, gibt es denn irgendwelche Koranlehrer, die das so sehen und die das auch so sagen? Und ich weiß jetzt nicht, wie bedeutend der ist. Ich habe da auch nicht Stunden verbracht, um zu suchen, aber Mohammed Khan Sherani, Gründer der Jamiat Ulema e Islam, sagt, das Land Israel gehört den Juden und nicht den Palästinensern. Wer ist euch? Nein, das sind die Kinder Israels. Das ist in den Suren ganz, ganz eindeutig. Also wir können nachher gerne noch persönlich reden, aber ich denke, es gibt keinen Zweifel über das, was hier im Koran steht. Und wie gesagt, selbst Koranlehrer sagen, dass das Land den Juden gehört und nicht den Palästinensern. Nicht meine Worte. Jetzt schauen wir uns noch an, was die Bibel dazu sagt. Jetzt verlassen wir definitiv den Boden der geschichtlichen Darstellung. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, warum ist das wichtig? Ich hoffe, dass wir hier auch in dem gottesdienstlichen Rahmen uns darauf einigen können, dass die Bibel das offenbarte Wort Gottes ist. Wie gesagt, das ist jetzt keine Zitate, die wissenschaftlich noch irgendwelche Aussagekraft hätten, aber für uns als Christen, denke ich, ist es schon wichtig, das zu sehen. 1. Mose Kapitel 13, Vers 15. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit, sagt Gott zu Abraham. Das ist im Zusammenhang mit dem, was wir vorher gelesen haben. 1. Mose Kapitel 48, Entschuldigung. 1. Mose Kapitel 48, Vers 4. Siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren, und will dich zu einer Menge von Völkern machen und will dies Land zu eigen geben, deinen Nachkommen für alle Zeit. 5. Mose 28, 63 bis 64. Und ihr werdet herausgerissen werden, das ist die Stelle, die ich vorher angesprochen habe, wo es um das Gericht Gottes über sein Volk ging. Ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, in das du jetzt ziehst, es einzunehmen, denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Hat sich dann eben 70 beziehungsweise 132 nach Christus erfüllt. Jeremia 16, Vers 15. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben hatte. Auch das ist was Gott versprochen hat. Er hat gesagt, ich will euch zerstreuen, aber ich werde euch wieder zurückbringen. Hesekiel 36, 24. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Wenn du heute nachschaust, ich habe leider keine exakten Zahlen gefunden, aber heute leben in Israel Juden aus 150 Nationen, plus minus, wo wir sehen können, wie sich genau das erfüllt hat, was Gott hier durch seinen Propheten Hesekiel angekündigt hat. Und dann schließlich Amos Kapitel 9, Vers 14, ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Und ich glaube, wenn du heute nach Israel kommst, dann siehst du, dass sich auch das ganz genau so bewahrheitet und realisiert hat. So, jetzt ziehen wir ein paar Schlussfolgerungen. Mit einigen Arabern oder Muslimen, und ich bitte euch, das wirklich so zu nehmen, wie es da steht, wird es nie Frieden mit Israel geben. Es gibt Leute, die sind einfach davon überzeugt, dass es zwischen dem Meer und dem Fluss Jordan keine Juden geben sollte. Das sind nicht alle, ist vielleicht auch noch nicht mal die Mehrheit, aber es sind momentan die politischen Führer. Und es ist schwierig, eine Verhandlungslösung zu finden mit Leuten, die so eine Haltung haben. Der zweite Punkt ist mir auch wichtig. Vor allem für diejenigen, die eine israelfreundliche Haltung haben. Die Regierung, die heute in Jerusalem herrscht, ist keine fromme Regierung. Ich kenne die nicht persönlich, aber was ich so mitbekomme, der größte Teil davon sind säkulare Juden und die treffen Entscheidungen aus menschlichem politischem Kalkül. Und ich würde jetzt mal sagen, auch die sind keine Engel, die machen Fehler. Nicht alles, was in Israel auf jüdischer Seite passiert, ist gut. Und Kritik an Israel ist nicht immer gleich Antisemitismus. Und ich denke, wir müssen da einfach so ein bisschen differenziert auf die Sache schauen. Wir müssen nicht bloß deswegen, weil wir sagen, Gott hat den Juden dieses Land gegeben, sagen, die dürfen da tun und lassen, was sie wollen. Wenn du mal im Alten Testament nachliest, was Gott sagt über das Verhältnis der Juden zu den Nicht-Juden, die in diesem Land leben, dann stellst du fest, dass die sehr, sehr fremdenfreundlich sind, die Aussagen, die Gott hier trifft. Er sagt, dass der Fremde dieselben Rechte haben soll, wie die Juden, die in diesem Land leben. Würde jetzt den Rahmen von dieser Predigt sprengen, aber das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass nur die Tatsache, dass Israel hier in diesem Land quasi oder das von Gott diesem Volk zugesprochen wurde, heißt nicht, dass die Palästinenser hier nicht leben durften oder dass man mit denen irgendwie schlechter umgeht oder dass sie irgendwie ein Volk zweiter Klasse wären oder so. Nochmal, ich komme auf diese Bemerkung vom Anfang zurück. Abraham hatte eben auch noch einen anderen Sohn. Und wenn wir davon ausgehen, dass Ismael der Stammvater der Araber ist, auch der Palästinenser, dann ist es wichtig, finde ich, auch für uns festzuhalten, dass auch die zwar nicht das Volk des Bundes sind, so wie es auch im Neuen Testament wieder ausgeführt wird, sondern dass sie aber trotzdem einen Segen von Gott hatten. Was die Staaten angeht, als das Osmanische Reich zusammenbrach, gab es ganz, ganz viele arabische Staaten. Das ist Ägypten, das ist Syrien, das ist Saudi-Arabien, das sind all die Staaten, die wir heute in diesem Gebiet haben. Es gibt einen einzigen jüdischen Staat und das ist Israel. Und ich persönlich finde, man könnte damit leben, dass die Araber viele Staaten haben und Israel wenigstens einen. Ist meine persönliche Ansicht. Die Bibel spricht den Juden das Land eindeutig zu. Der Koran spricht den Juden das Land in meinen Augen eindeutig zu. Und eben wie hier unten steht, Araber sind auch Nachkommen Abrahams. So, das war jetzt alles sehr anstrengend vermutlich und war viel. Was nehmen wir davon mit? Was mir persönlich wichtig ist, ist, dass wir wahrnehmen, dass die Geschichte Israels in diesem Land nicht erst 1948 angefangen hat und man angefangen hat, den Arabern ihr Land wegzunehmen. Die Israeliten haben das Land Leuten weggenommen, muss man ehrlich sagen. Die Israeliten sind aus Ägypten gekommen, sind in das Land eingewandert und haben So sagt es das Alte Testament im Auftrag Gottes, dieses Land eingenommen. Die Frage ist, ob wir diesen geistlichen Anspruch, den Gott hier erhebt und diese Verheißung, die Gott gibt, ob wir die so sehen können. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann führt in meinen Augen an diesem Punkt kein Weg vorbei. Das Land Israel, wenigstens westlich des Jordans, über das östlich des Jordans kann man sich unterhalten, aber wenigstens das Land westlich des Jordans wird von der Bibel ausdrücklich von Gott den Israeliten zugesagt und versprochen. Nochmal, was nicht heißt, dass nicht andere Leute in diesem Land friedlich leben durften. Umgekehrt, es ist schwierig, wenn arabische Herrschaft in diesem Land verwirklicht wird und die Leute, die Herrschaft haben, die momentan in den palästinensischen Gebieten die Herrschaft haben, dann wird es für die Juden in diesem Teil sehr, sehr schwierig sein, weil das umgekehrt ebenso nicht gegeben ist. Was heißt das jetzt für uns als Christen? Für mich persönlich heißt es, ich will mich auf das stellen, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Im Alten Testament heißt es, dass wir Israel segnen sollen, dass wir Jerusalem Glück wünschen sollen und dass es all denen gut geht, die Jerusalem Frieden wünschen. Und zu denen möchte ich gehören. Aber auf der anderen Seite, denke ich, müssen wir auch nicht unsere Augen vor dem verschließen, was in diesem Land falsch läuft. Und noch einmal, Kritik an Israel ist nicht sofort Antisemitismus. Aber wenn ihr in den Diskussionen, die ihr führt oder in den Gesprächen, die ihr habt, mal wieder darauf angesprochen werdet, dann hoffe ich, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Hintergrundinformationen habt, die euch helfen, an diesem Punkt einfach ein bisschen klarer zu sehen. Lasst mich vielleicht noch eine Bemerkung zum Schluss machen. Frieden auf dieser Welt wird es nicht geben, egal wo. Manche, die hatten die Hoffnung, dass in Europa jetzt eine Zeit des Friedens kommt. Wir stellen fest, dass diese Hoffnung zerbricht. Frieden in Israel wird genauso wenig passieren, wenn nicht der Friedefürst herrscht. Und der wird wiederkommen. Und der wird sein Reich des Friedens aufbauen. Und dann wird Frieden werden. In Israel und in Europa und sonst wo auf der Welt. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du der Herrscher dieser Weltgeschichte bist. Ich danke dir, Herr, dass du mit deinem Volk einen Weg gegangen bist und dass du dein Volk gesegnet hast. Ich danke dir, Herr, dass wir als Menschen, die zum Glauben gekommen sind, Teil dieses Segens sein dürfen, mit teilhaben dürfen an dem Segen, den du Abraham zugesprochen hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass jeder von uns diese lebendige Beziehung zu dir sucht und aufbaut, Herr, und dir ähnlicher wird. Und dass du uns zum Menschen machst, Herr, die Hoffnung verbreiten, die Frieden verbreiten. Und dass wir uns von dir gebrauchen lassen als Menschen, die die Wahrheit sagen, als Menschen, die Liebe verbreiten, als Menschen, die zu dir stehen. Und Herr, wir bitten dich um Frieden für dein Volk Israel. Und auch wenn es menschlich zurzeit irgendwie ganz, ganz schwierig aussieht und wir uns das vielleicht nicht vorstellen können, wir bitten dich, Herr, dass du Frieden machst. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du diesen unseligen Krieg beendest. Ich bitte dich heute Morgen auch ganz konkret darum, Herr, dass die Menschen, die verschleppt wurden am 7. Oktober, dass du die in Freiheit bringst, Herr. Und dass du Gnade schenkst, Herr, dass Frieden werden kann. Und dass die Menschen, die jetzt unter unsäglichen Bedingungen leiden müssen, nicht im Hass bleiben, sondern dass du Frieden machen kannst zwischen den Kindern Abrahams. Und ich danke dir, Herr, dass unsere Hoffnung auf dich nicht umsonst ist, sondern dass du derjenige bist, der allmächtig ist. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.
Wir als Haus der Hoffnung wollen eine Kirche sein, zu der Menschen gerne kommen, eine Beziehung zu Jesus erleben und ihre Welt verändern. Wir hoffen, dass du Jesus und sein Herz durch diese Predigt ein Stück mehr kennengelernt hast. Falls du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, jetzt dein persönliches Gebet zu sprechen. Sprich mit Jesus einfach wie mit deinem Freund und sag ihm alles, was dich beschäftigt. Er hat versprochen, dass er dich hört und dir hilft. Für mehr Infos über das Haus der Hoffnung kannst du uns gerne auf unserer Webseite, Instagram, YouTube oder Facebook besuchen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich freuen, dich auch mal persönlich bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk im Haus der Hoffnung kennenzulernen. Schau doch einfach mal sonntags um 10.30 Uhr vorbei. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und bis bald. Grüße, Jürgen.